Sie hören 1820, das Abendjournal bei Kontrafunk. Die Covid-Pandemie liegt glücklicherweise schon einige Jahre zurück. Eine Aufarbeitung findet weltweit bisher eher verhalten statt oder gar nicht. Möglicherweise wird die Schweiz hier zum leuchtenden Beispiel. Das Schweizer Bundesverwaltungsgericht hat die Veröffentlichung der Verträge mit den Impfstoffherstellern angeordnet. Aktuell sind die Verträge mit mehreren Herstellern ungeschwärzt veröffentlicht. Bei manchen, wie Pfizer, gibt es aber immer noch Schwärzungen. Wie man diese Dokumente einordnen kann und was wir daraus Neues erfahren, bespreche ich jetzt mit dem Schweizer Rechtsanwalt Philipp Kruse. Herzlich willkommen, Herr Kruse.
Guten Tag, Herr Machel. Danke für die Einladung.
Herr Kruse, beginnen wir damit, weshalb sind diese Dokumente jetzt öffentlich in der Schweiz? War das einfach oder gab es da einen komplizierten Rechtsakt davor?
In der Tat gab es einen aufwendigen Rechtsakt und bereits bevor das Bundesverwaltungsgericht in seinen drei Urteilen am 10. Februar zu besagter Entscheidung kam, hatten etwa Parlamentarier in circa 50 Anfragen bereits diese vollständige Entschwärzung verlangt mit unterschiedlichen Anträgen. Und weil die allesamt abgeblockt worden waren in den Jahren ab 2021, war es dann der Nationalrat Remy Wiesmann, der sich entschlossen hatte, die vollständige Offenlegung nach schweizerischem Öffentlichkeitsgesetz zu verlangen. Und neben ihm waren noch zwei weitere Beschwerdeführer im Rennen. Und zwar insgesamt ging es um die Verträge nicht mit Pfizer, wie Sie richtig erwähnt haben, sondern mit Moderna und mit Novavax. Und dieses Verfahren hat sich dann aufgrund der Ablehnung des Bundesamtes für Gesundheit bis hin zum Bundesverwaltungsgericht erstreckt. Das war eine aufwendige Sache für sämtliche Beschwerdeführer. Und hätten sich das Bundesamt für Gesundheit und die Hersteller erneut rechtlich gegen diese Offenlegung wehren wollen, dann hätten sie noch eine Beschwerde gegen diese Urteile vor Bundesgericht führen können. Und somit liegen nun drei rechtskräftige Urteile vor. Sie beziehen sich auf die Offenlegung der Verträge mit den Herstellern Moderna und Novavax. Nach wie vor noch nicht offengelegt sind die Verträge mit den Herstellern Pfizer, AstraZeneca, Janssen und CureVac. Die Hersteller Moderna und Novavax hätten sich vor Bundesgericht gegen diese Entscheide des Bundesverwaltungsgerichtes wehren können. Sie hätten ein Rechtsmittel einlegen können, darauf haben sie aber verzichtet.
Was lernen wir denn jetzt aus diesen veröffentlichten Verträgen? Waren darin Inhalte enthalten, die wir noch nicht kannten?
Diejenigen von uns, die die bereits offengelegten Verträge im EU-Rahmen schon durchgesehen hatten und da waren seit, ich glaube, Ende 21 schon die Verträge mit Pfizer durchgesickert und auch kommentiert worden, die haben sich nicht überrascht gesehen. Das Besondere ist aber, dass nun die tatsächlichen Verträge vorliegen für die Schweiz und dass wir nicht auf Vermutungen angewiesen sind, ob nun die Verträge mit den Herstellern, die die Schweiz abgeschlossen hat, identisch sind oder im Wesentlichen vergleichbar sind mit den Verträgen, die bereits bekannt sind. Und in dem Sinne, neu ist für uns die Sicherheit, dass wir sagen können, was bisher festgestellt werden konnte, die Kritikpunkte, die enormen, geradezu monströsen Kritikpunkte, gelten auch für die Verträge, die die Schweiz mit den Herstellern abgeschlossen hat. Wir haben zwei, wie ich sagte, Hersteller auf dem Tisch. Nach wie vor liegt Unsicherheit vor in Bezug auf die übrigen Hersteller und ich gehe davon aus, dass sehr bald der Bundesrat auch die Verträge mit diesen übrigen Herstellern wird freigeben müssen und zwar ganz einfach deshalb, weil die Präjudizien auf dem Tisch liegen und weil dieselben Gründe für die Freigabe, die zur Freigabe der Moderna und Novavax-Verträge geführt haben, selbstverständlich auch für die übrigen Hersteller gelten.
Nachdem diese Verträge jetzt vor uns liegen, gibt es viele Geschädigte, die schon im Klageweg versuchen, ihren Schaden einzuklagen, einen Schadenersatz zu erhalten. Gibt es jetzt neue Ansatzpunkte rechtlicher Natur, die man hier herauslesen kann?
Das ist schwierig und tendenziell auch mit Nein zu beantworten, weil es sich hier um Verträge zwischen Staat und Herstellern handelt. Und die Betroffenen haben ein äußerst schwieriges Klageverfahren zu bestreiten, wie wir schon an den bisherigen zahlreichen Verfahren sehen können. Was man vielleicht herauslesen kann, ist, dass die Hersteller von Anfang an jegliche Haftung abgelehnt haben gegenüber dem Staat und darüber hinaus noch vom Staat einen Freistellungsanspruch bekommen, also einen Entschädigungsanspruch für den Fall, dass diese Produkte zu Schadenersatz klagen oder zu strafrechtlichen Verfahren führen gegen die Hersteller. In diesen Fällen muss der Staat die Hersteller vollständig schadlos halten, und zwar bereits für das Verfahren als solches, für die Anwaltskosten, für die Gerichtskosten und selbstverständlich auch für allfällige Schadenersatzverpflichtungen, die aus Urteilen resultieren können. Eine direkte Verbesserung der Situation der Geschädigten gegenüber den Herstellern kann ich nach meinen bisherigen Analysen aus diesen Verträgen mit dem Staat nicht herauslesen.
Eine Kernfrage vieler ist ja, ob es möglich ist, dass man sich so umfangreich gegenüber Schadenersatzforderungen absichern kann, ob man die wirklich abwälzen kann auf den Käufer. Speziell jetzt auch, was die Good Manufacturing Praxis betrifft, beziehungsweise auch, dass die Herstellungsart geändert wurde zwischen Zulassung und der tatsächlichen Verteilung.
Ja, also hier wurde mit sehr grobem Werkzeug gearbeitet. Die Hersteller haben überhaupt keine Verpflichtung übernommen, was die Wirksamkeit und was die Sicherheit anbelangt. Der Staat, die Schweizerische Eidgenossenschaft, hat explizit den Verzicht erklärt auf jegliche Gewährleistungsansprüche im Zusammenhang mit Wirksamkeit und mit Sicherheit. Und die darüber hinausgehende Entschädigungspflicht zugunsten der Hersteller habe ich auch erwähnt. Darüber hinaus hat man es auch versäumt, eine Referenzgröße einzubauen, also beispielsweise den Vertrag zu knüpfen an die Zulassung durch eine Zulassungsbehörde, welche den Schluss der Wirksamkeit und Sicherheit erlaubt hätte. Und das ist mit diesen Notfallzulassungen ganz klar nicht der Fall. Die Zulassungsbehörden sind nicht Partei dieses Vertrages, dieser Verträge, aber ihre Notfallzulassungen dienen als Referenzgröße für diesen Vertrag und gewähren eine Scheinsicherheit, weil, wie wir alle wissen, basieren diese Notfallzulassungen eben gerade nicht auf den Wirksamkeitsnachweisen, den Sicherheitsnachweisen, welche die Hersteller üblicherweise vor einer ordentlichen Zulassung einzureichen haben. Kurzum, diese Verträge sind das Papier nicht wert, auf denen sie geschrieben wurden. Der Bund konnte gar nicht erwarten, mit Hilfe der Hersteller die gesundheitliche Situation der Bevölkerung zu verbessern und das Ziel dieser Verträge zu erreichen, nämlich den Schutz vor Covid-19. Und deshalb Ihre Frage, ob es überhaupt möglich ist und rechtlich zulässig, einen solchen Vertrag abzuschließen, sich zu verpflichten zu einer so hohen Zahlungsleistung. Insgesamt sprechen wir für die Schweiz von rund 2 Milliarden. Ob das überhaupt zulässig ist, ohne dafür einen adäquaten Gegenwert zu bekommen? Ich sage nein. Ich sage, es war von Anfang an erkennbar, dass die Eidgenossenschaft keinen adäquaten Gegenwert bekommen würde in Bezug auf Wirksamkeit und auf Sicherheit. Und ich sage auch, dass der Rechtfertigungsgrund, welcher vom Bund und von den Medien dafür angeführt wird, dass man diese Verträge hat schließen müssen, nämlich diese außerordentliche Notsituation, diese angebliche, dass dieser Rechtfertigungsgrund nicht zieht. Wir haben im Zeitpunkt der Vertragsabschlüsse ab Sommer 2020 haben wir ein sehr gutes Verständnis von diesem Phänomen SARS-CoV-2, Covid-19. Die Risiken und Gefahren, die damit verbunden waren, waren sehr gut eingrenzbar, verstanden worden und man wusste auch, wie man SARS-CoV-2 behandelt. Es gab ab dem Moment keine Zunahme mehr in der Schweiz der Spitalbelegungen aufgrund von SARS-CoV-2. Und dieses überschaubare Risiko hat der Bundesrat versucht zu bekämpfen, indem er ein völlig unklares Risiko mit einem nach oben offenen Risikoprofil versucht hat zu bekämpfen, nämlich mit diesen Präparaten, für die es eben noch keinerlei Sicherheitsgewährleistung gab. Und aus diesem Grund bieten nun diese Verträge aus meiner Sicht einen Anlass, nicht nur diese Verträge einer Überprüfung zu unterziehen, sondern generell in der Schweiz mit diesen Verträgen eine eigentliche Aufarbeitung in der Politik zu starten.
Zur aktuellen Veröffentlichung der mRNA-Impfstoffverträge in der Schweiz unterhielt ich mich mit dem Schweizer Rechtsanwalt Philipp Kruse. Herzlichen Dank.
Ja, herzlichen Dank für das Gespräch, Herr Machel.